Schauen Sie sich dieses volle Haus an. Was für eine große Versammlung wir sind, nicht wahr? Es mag in diesem Raum im Moment wie eine große Menge erscheinen, aber im Vergleich zur Welt ist es nicht einmal ein Bruchteil eines Prozents. Aber als kleine Gruppe, die wir sind, machen wir wirklich viel durch. Und da wir eine kleine Anzahl von Menschen sind, wirken sich die Prüfungen, die jeder von uns durchmacht, auf uns alle auf die gleiche Weise aus, weil wir sie alle gemeinsam erleiden. Und ich glaube nicht, dass es hier jemanden gibt, der nicht durch Prüfungen gegangen ist, besonders in letzter Zeit. Nicht wahr? Gibt es hier jemanden, der seit dem letzten Fest keine Prüfungen durchgelebt hat? Vielleicht war sogar Ihre Reise hierher eine Herausforderung, sei es mit dem Auto oder Flugzeug oder Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Verspätungen, das Wetter oder andere unerwartete Umstände, Ereignisse und Ablenkungen, die uns aus der Bahn werfen wollen. Wir hören von vielen verschiedenen Krankheiten da draußen in der Welt, die jeden betreffen. Und jedes Jahr erleben wir die Grippe-Saison oder Allergie-Saison und so weiter. Und es betrifft jeden. Und leider gibt es einige, die aufgrund von Krankheiten oder anderen Umständen, über die Gott Bescheid weiß, nicht am Fest teilnehmen konnten. Besonders in den USA. Und er weiß auch, Gott weiß es auch, dass wir darum gebetet haben. Und noch einmal, haben wir schon gehört, aber niemand ist allein. Es gibt einen Zustand, an dem nur wenige leiden. Die wenigen, die heute hier sitzen und die Teil von Gottes Kirche sind. Sein Volk, das er gnädigerweise auserwählt hat, um Teil seiner zukünftigen Familie zu sein. Und der Rest der Welt leidet nicht unter diesem Zustand. Ich habe vor Jahren darüber gesprochen und es hat sich nicht geändert bis jetzt. Denn wir leben ihn immer noch jedes Jahr durch. Aber die gute Nachricht ist, dass es eine Heilung gibt. Jedes Mal, wenn wir davon betroffen sind. In eigenen Fällen wird der Zustand fast sofort behoben, wenn man Gottes Hilfe sucht. Und in anderen Fällen dauert es etwas länger. Aber der Schlüssel ist nicht aufzugeben. Es reicht, unsere Situation in Gottes Hände zu legen, wenn wir alles getan haben, was wir tun können. Und dann kommt Geduld. Geduld, Geduld, viel Geduld, es kommt ins Spiel. Und das ist entscheidend und auch der Grund, warum wir jedes Jahr aufs neue Prüfungen durchmachen. Und das wird nicht aufhören, bis das Königreich gekommen ist. Was ist also dieser Zustand, mit dem wir so vertraut sind und auf den ich bereits angespielt habe? Erinnern Sie sich noch an LVF, die Leiden vor Festen, oder PFT, unsere Prüfungen vor dem Fest. Das haben wir sicherlich nicht vergessen. Und haben wir die mit LVF verbundenen Symptome erlebt? Erleben wir sie immer noch? Und dies ist sicherlich keine schlechte Sache und sollte viel mehr als ermutigend angesehen werden, da Gott derjenige ist, der dies bewirkt, da er es erlaubt, dass wir verschiedene Prüfungen durchstehen müssen. Nicht damit wir weiter unvollkommen bleiben, sondern um uns der Vollkommenheit näher zu bringen. Und diejenigen von uns, die aus dieser Welt herausgerufen wurden, die nach dem Gesetz Gottes leben und seine angeordneten Sabbate und heiligen Tage einhalten, können damit rechnen, dass Prüfungen jeden Kalibers uns auf irgendeine Weise begegnen. Die Herausforderung, direkt zu Beginn des Festes zu sprechen, besteht darin, sich zu überlegen, worüber man zu Beginn des Festes sprechen soll. Denn ich möchte nicht unbedingt genau das Thema ansprechen, über das wir erst kürzlich alles gehört haben, insbesondere gestern. Danke, Herr Gehl. Und auch vorgestern Abend, danke, Herr Link, in der Eröffnungspredigt. Aber ich werde Ihnen eine sehr kurze Zusammenfassung und Übersicht darüber geben, was diese Zeit gerade darstellt. Und Wiederholung ist immer wichtig. Wir haben vor kurzem das Posaunenfest gefeiert, den ersten Feiertag im Herbst, der die baldige Rückkehr Jesu Christi auf diese Erde symbolisiert. Es sind viele Bibelstellen, brauchst du nicht hinzugehen, aber 3. Mose 23, Verse 24, 25, 1. Korinther 15, Vers 52, 1. Thessaloniker 4, Vers 16. Und auch unsere Auferstehung oder Verwandlung zur Unsterblichkeit und unsere Wiedergeburt in das Reich oder die Familie Gottes. 1. Korinther 15 und auch 1. Thessaloniker 4, wieder 16 und 17 und Johannes 3, Vers 3. Verse 5 und Verse 5 bis 8. Also, haben wir an diesem Tag irgendwelche Prüfungen erlebt? Und dann haben wir den Versöhnungstag gefeiert, an dem wir für 24 Stunden keine Nahrung und Flüssigkeit zu uns nehmen. Dieser Tag symbolisiert diejenigen, die in diesem Leben berufen wurden und Versöhnung mit Gott erlangt haben, so wie diejenigen, die nach der Wiederkehr Christi Versöhnung mit Gott erlangen können. Und der Tag symbolisiert auch die Übertragung der Sünde auf Satan, der letztendlich für alle Sünde verantwortlich ist. 3. Mose 23, auch in Apostelgeschichte 27, Vers 9. Haben wir an diesem Tag irgendwelche Prüfungen erlebt? Außer Hunger und Durst. Aber trotz all der Prüfungen und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, sind wir nun alle hier zusammen, an diesem bestimmten Ort, wo wir das Laputenfest begehen werden, das vorgestern Abend begann und das die nächsten 7 Tage andauert und mit dem letzten großen Tag am 8. Tag endet. Diese Zeit symbolisiert die 1000-jährige Herrschaft Christi auf Erden, zusammen mit seinen Heiligen, die Unsterblichkeit erlangt haben. Und während dieser Zeit wird Satan gebunden sein und die ganze Welt wird unter Gottes Regierung leben. Da sind auch viele Bibelstellen über das, 3. Mose 23, Johannes 7, Daniel 7, Offenbarung 20. Das haben wir schon oft gelesen, wie wir jedes Jahr das machen. Also der letzte große Tag symbolisiert eine Zeitspanne, die 100 Jahre andauern und das große weiße Throngericht oder auch die zweite Auferstehung genannt wird. Während dieser Zeit werden alle Menschen, die je gelebt haben und die nicht von Gott in diesem Leben zum Heil berufen wurden, ihre erste Gelegenheit erhalten, um Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland und Erlöser anzunehmen. Und wieder viele Bibelstellen über das. Zum Beispiel 3. Mose 23, Vers 36. Johannes 7, Vers 7 und 13, Offenbarung 20, Vers 11 und 12. Und Gott hat uns geboten, diese Tage einzuhalten, und dies gilt auch noch heute, jetzt, weiterhin. Übrigens wird dies auch in unseren Glaubengrundsätzen auf unserer Website geschrieben, falls Ihnen dies bekannt vorkommt. Aber dieses Thema in letzter Zeit kürzlich diskutiert wurde, höchstwahrscheinlich auch während des Festes besprochen werden wird, wird von uns erwartet, dass wir uns selbst prüfen, wie dies in 1. Korinther 11, Verse 27 bis 31 beschrieben wird. Genauso, wie wir uns während der Passahzeit prüfen müssen, um sicherzustellen, dass wir als richtig getaufte Mitglieder der Kirche Gottes das Passa nicht in unwürdiger Weise einnehmen. Dies sollte jedoch nicht nur auf jene Zeit beschränkt sein, sondern wir sollten uns immer, zu jeder Zeit, selbst prüfen, da wir ständig Prüfungen unterliegen. Es ist nicht negativ zu bewerten, sondern wir müssen uns selbst betrachten und ein positives Ergebnis erwarten. Unsere Selbstprüfung sollte feststellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass Christus tatsächlich in uns lebt. Und wenn ein Christ während der Selbstprüfung feststellt, dass ihm einige Aspekte fehlen, muss er bereuen, dass dies der Fall ist. Er muss Gott um Vergebung bitten. Er muss sich entschließen und sich anstrengen, es besser zu machen. Gleichzeitig muss er verstehen, dass er es mit Gottes Hilfe besser machen kann. Muss und wird. Das ist zitiert aus unserer kostenlosen englischen Broschüre, Die Bedeutung Gottes heilige Frühlingsfesttage. Der Countdown von Gottes Herbstfesttagen hat begonnen und die Auswirkungen von LVF nehmen immer mehr zu. Wir werden im Hinblick auf die Dinge getestet, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben. Und Gott schaut auf uns, um zu sehen, wie wir reagieren werden. Wie werden wir mit diesen Situationen umgehen? Wir werden von Zeit zu Zeit scheitern, insbesondere in den ersten Phasen einer Prüfung. Betrachten wir unsere eigenen Gedanken, Reaktionen und Handlungen, wenn wir eine Prüfung durchlaufen. Prüfen wir uns selbst und wenn es etwas zu verbessern gibt, dann akzeptieren wir die Tatsache, dass wir es besser machen müssen, wenn wir als von Gott würdig erachtet werden möchten. Die Frage haben wir schon gehört gestern. Wer ist bereit für das Königreich Gottes? Wer möchte, dass es jetzt schon hier ist? Ist auch einfach zu sagen, wenn wir hier jetzt alle zusammen sind. Aber immer. Wie oft haben Sie dafür gebetet, dass das Königreich Gottes bald kommen soll? Oder vergessen Sie manchmal dafür zu beten? Das ist auch sehr einfach zu tun. In unserem geschäftlichen Leben gibt es viele, viele Ablenkungen. Und wir sind vielleicht in materielle Dinge vertieft, vergessen manchmal, was wirklich wichtig ist. Wir wissen, was die Zukunft bringen wird. Wir wissen, wie schlimm es werden wird. Wir kennen unser Potenzial. Wir wissen, was Gott für uns bereitet. Und wir wissen, dass das Königreich bald kommen wird. Aber was wir nicht wissen, ist wann. Und das macht es interessant. Was sagt Gott nun in Matthäus 24, in Vers 42? Matthäus 24, Vers 42, sehr berühmte Stelle. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und dann wieder gesagt in 25, Vers 13, Matthäus 25, Vers 13. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Was heißt es denn? Wir sollen aufmerksam sein und uns darauf konzentrieren, was in der Welt vor sich geht. Denn das wird uns einen sehr guten Hinweis darauf geben, wie nahe wir der Wiederkehr Christi sind. Hören Sie sich unsere Predigten an, unsere Standing Watch Programme, auf Posten stehen Programme. Wir bringen Ihnen die wahren Nachrichten. Wir haben bereits gesehen, wie schlimm die Dinge werden. Aber da wir nicht wissen, wann genau Christus wiederkehren wird, sondern nur der Vater es weiß, und da wir genauso wenig wissen, wann wir individuell sterben werden, bedeutet das, dass wir bereit sein müssen. Und ich meine jetzt. Also lassen Sie mich noch einmal fragen. Sind Sie bereit für das Königreich Gottes? Führen Sie ein Leben, das Gott gefällt? Gehorchen Sie ihm? Oder tun Sie immer noch Dinge, die Sie nicht tun sollten, obwohl Sie wissen, dass sie falsch sind? Wissen Sie, dass Gott möchte, dass Sie erfolgreich sind? Er möchte, dass Sie ein Teil seiner Familie sind. Er möchte, dass Sie es schaffen. Sie möchten, dass Christus bald wiederkommt, um all diesem Wahnsinn in der Welt ein Ende zu setzen. Nicht wahr? Nehmen Sie es persönlich, dass wir sein Kommen oder dass wir sein Kommen verzögern können, wenn wir aufgrund mangelnde, ernsthafte Reue nicht bereit sind, haben wir auch schon oftmals gehört. In 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße oder besser übersetzt Bereue finde. Er hat auch Geduld mit uns. Sind Sie bereit, alles, was Sie haben, für das Königreich aufzugeben? Auch eine interessante Frage. Oder stellen wir Dinge in unserem Leben vor Gott? Kommt Gott an erste Stelle? Was ist mit unserer Familie und Freunden, unseren Ehepartnern, unseren Kindern, unseren Haustieren? Was ist mit unseren Jobs oder unseren Hobbys? Was ist mit anderen Dingen, mit denen wir zu kämpfen haben? Seien es Feiertage wie Weihnachten oder Ostern, Sex, Drogen, Rauchen, Kuppeln, Zwang und so weiter. Viele Ablenkungen. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir all diese falschen Dinge aufgeben und Gott in allen Dingen an die erste Stelle setzen. Sprüche, Kapitel 3, Vers 6. Sprüche, Kapitel 3, Vers 6. Lesen wir, sondern Gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und dann weiter zurück, Matthäus 6, Vers 33, Vers 34. Matthäus 6, Vers 33. Nochmals, berühmte Stelle. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen oder besser hinzugefügt werden. Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und jetzt, ich möchte, dass Sie an die Zeit zurückdenken, als Sie zum ersten Mal die Wahrheit entdeckten und die Entscheidungen trafen, sich taufen zu lassen, als Ihnen klar wurde, dass Sie eine Veränderung in Ihrem Leben wollten. Und wie ist Ihr Leben verlaufen seit Ihrer Taufe? Es war großartig, oder? Perfekt, ohne jegliche Probleme. Nicht wahr? Natürlich nicht. Es war manchmal schwierig, da wir viele Prüfungen durchgemacht haben und immer noch. Aber lernen wir aus diesen Prüfungen? Verstehen wir, warum wir sie durchmachen? Haben sie an Verständnis gewonnen? Und wie oft haben wir diese Aussage gehört, vor allem von mir, dass wir nicht zum Zweck des Scheiterns getestet werden, sondern mit der Erwartung des Erfolgs. 1. Petrus 1, Verse 6 und 7. 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, wie ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass eure Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Wenn sie Prüfungen durchleben, und oft die gleichen Prüfungen, kommen Sie dann schließlich an den Punkt, an dem Sie sie leichter überwinden können? Ich bin in der Kirche aufgewachsen, habe aber viele Prüfungen durchgemacht. Ich musste erwachsen werden, genau wie Sie alle. Ich war einmal ein Teenager. Ich bin aufs College gegangen. Ich hatte viele Freunde außerhalb der Kirche. Ich musste oft auf die harte Tour lernen und hatte einige Weckrufe in meinem Leben. Ja, ich glaube, dass Gott definitiv mit mir gearbeitet hat, weil er hatte viel Geduld mit mir und hat sie immer noch. Und ich habe unterwegs viel gelernt. Und ich lerne immer noch. Hatte ich jemals den Gedanken, die Kirche zu verlassen? Sicher. Ich habe darüber nachgedacht. Aber wollte ich das? Absolut nicht. Egal, was passiert. Sehen Sie, wie Gott mit Ihnen arbeitet. Oder lassen Sie sich von Ihrem Kampf beherrschen? Und ist es Ihnen wichtiger geworden als Gott? Haben Sie mehr Tiefen als Höhen? Wenn wir wissen, dass mit Gott alle Dinge möglich sind, warum machen wir uns dann Sorgen und Zweifeln, werden traurig und deprimiert und tun am Ende Dinge, die wir nicht tun sollten? Ist dieses neue Leben zu schwierig für Sie zu bewältigen? Oder war Ihr Leben vor der Taufe besser? Wenn Sie auf Gott vertrauen, dann lassen Sie ihn mit sich arbeiten. Er ist derjenige, der Sie erschaffen hat, der Sie berufen hat und der einen Plan nur für Sie hat. Das Leiden, das wir durchmachen, ist ein nützlicher Teil von Gottes Plan. 1. Petrus 5, Vers 10. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott, alle Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Wir sollten uns in dem Moment, in dem eine Prüfung beginnt, nicht enttäuscht und besiegt fühlen. Denn Gott sagt, dass wir nicht über unsere Fähigkeiten und über unser Vermögen hinaus versucht oder geprüft werden, da er in unserer Zeit der Not immer da ist und zuversichtlich ist, dass wir überwinden werden. 1. Korinther 10, 13, noch eine berühmte Stelle. Und wenn wir das glauben, werden wir in der Lage sein, die Auswirkungen von LVF, den Leiden vor Festen, zu überwinden. Und wir sind alle hier, um Gottes wundersame Kraft zu bezeugen. Denn es gibt hier Menschen, die menschlich gesehen gar nicht hier sein sollten. Erst kürzlich waren einige unter uns krank, vielleicht immer noch krank. Und es schien nicht möglich, noch rechtzeitig gesund zu werden, um zum Fest reisen zu können. Und wir wissen natürlich, dass dieses Jahr nicht alle hier sein konnten, darunter auch an unserem Festort in den USA, nicht wegen des Alters, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Und wir haben immer noch vollstes Verständnis und Mitgefühl mit dem Betroffenen, denjenigen, die sich jetzt gerade nur über das Internet zuschalten können. Wir beten weiterhin für diejenigen, die nicht hier sein konnten, und lassen sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Auch diese Situation haben wir Gott überlassen. Und was diejenigen von uns betrifft, die hier sind, werden wir versuchen, uns so wenig wie möglich zu amüsieren, um diejenigen, die nicht hier sein könnten, nicht neidisch zu machen. Spaß. Das wird langweilig hier. Ja, okay. Aber ich möchte jetzt über unsere Anreise sprechen. Auch darüber, wie wir hierher gekommen sind. Denn wir sind alle von verschiedenen Orten angereist, um hierher zu kommen. Und haben wahrscheinlich unterwegs die eine oder andere interessante Erfahrung gemacht, wie das meistens der Fall ist. Denn man hört selten, dass eine Reise perfekt war und überhaupt keine Probleme aufgetreten sind. Alle, die ich gefragt habe, wie war deine Reise, war alles perfekt? Nein. Also wenn das der Fall war, dann ist das großartig. Aber wie sieht es mit der Zeit vor der Abreise aus? Die Vorbereitung ist eine Aufgabe für sich und kann sehr stressig sein. Gab es auf dem Weg zum Fest oder kurz davor irgendwelche stressigen Momente? Alle zusammen?
Ja.
Okay. Sind Sie auf dem Weg hierher auf unmögliche Szenarien gestoßen? Also damit? Nein. Ja, ja. Offensichtlich nicht, da sie jetzt hier sind. Daher der Titel dieser Predigt, die nicht so ganz unmögliche Reise. Wenn Sie das noch nicht gehört haben. Die nicht so ganz unmögliche Reise. Egal welche stressigen Momente wir erlebt haben, es liegt immer ein harter Weg vor uns. Insbesondere für diejenigen von uns, die von zu Hause aus hierher gefahren sind. Straßen sind physikalisch gesehen wichtig, da sie uns von einem Ort zum anderen führen. Und es gibt viele Arten von Straßen mit verschiedenen Zwecken, die aus unterschiedlichen Materialien und Bedingungen bestehen. Zum Beispiel Landstraßen, Feldwege, also einfacher, wenn man einen geeigneten Wagen hat, besonders während der regnigen Jahreszeiten. Und wenn eine Autowäsche nicht notwendig ist, aber da gibt auch dann die asphaltierte Straßen, das ist am beliebtesten, am sicher stehen bei hohen Geschwindigkeit. Hier in Deutschland zum Beispiel. Meistens Hauptstraßen oder Autobahnen. Aber auch sehr anfällig für Schlaglöcher. Was ich als Kalifornier gut nachvollziehen kann, da Kalifornien zu den Top 5 der Bundesstaaten mit den schlechtesten Straßenbedingungen gehört. Das kostet Geld. Etwas, was Kalifornien jedoch nicht hat, sind Kreisverkehre. Europa liebt diese, insbesondere hier in Deutschland und sogar noch mehr in Spanien, wo ich mich die letzten Wochen aufgehalten habe. Man muss sich seine Umgebung immer bewusst sein. Und dann gibt es Kreisverkehre mit 2 oder sogar 3 oder mehr Fahrspuren. Es scheint, als gäbe es keine Regel für die Benutzung dieser Kreisverkehre. Von den vielen Radfahrern, noch schlimmer, mit Todeswunsch will ich erst gar nicht anfangen. Es ist, gelinde gesagt, eine nervenaufreibende Erfahrung. Der Punkt ist, dass wir auf Straßen angewiesen sind, um von einem zum nächsten Ort zu gelangen. Aber verglichen mit all den Straßen, auf denen wir uns tagtäglich bewegen, Straßen, auf die wir zählen, um unser Ziel zu erreichen, wie sieht es für uns mit der geistlichen Straße aus, auf der wir reisen? Wir haben uns entschlossen, eine besondere Straße zu begehen. Eine Straße, die uns hoffentlich in die richtige Richtung führt. Es ist keine gewöhnliche Straße, sondern eine, die viele Gefahren birgt und möglicherweise einige Umwege und Verspätungen bereithält. Keine einfach zu befahrene Straße. Jedoch werden nur sehr wenige auf diese Straße reisen. Was für eine Art von Straße ist das? Und warum sollte überhaupt jemand auf ihr reisen wollen? Zum Beispiel Matthäus 7, Verse 13 und 14. Matthäus Kapitel 7, Vers 13. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Hier kommt nun die Liste der Wörter ins Spiel. Der Vers beginnt, indem er uns eine Wahl aufzeigt, entweder den engen oder den weiten Weg zu gehen. Wir stehen auf der Straße an einer Weggabelung. Für welchen Weg entscheiden wir uns? Wir haben dieses Szenario schon oft gesehen. Im Fernsehen, im Kino, im Zeichentrickfilm, Comics. Eine Straße wirkt auf den ersten Blick einladender als die andere. Also die linke Straße sieht sehr attraktiv aus, verführerisch, verlockend, voller Kraft voraus. Die Mehrheit würde diesen Weg wählen, erkennen aber die Falle nicht, die vor ihnen liegt, dass die Straße letztendlich eine Sackgasse ist. Die Straße auf der rechten Seite sieht weniger ansprechend aus, ganz zu schweigen davon, dass sie unglaublich schmal erscheint und so weit, wie das Auge reicht, nur bergauf führt. Aber auch hier ist nicht zu erkennen, wo die Straße endet. Alles andere als eine Sackgasse. Also, was ist unsere Wahl? Die Welt wählt den linken Weg und wir wählen den rechten Weg. Ein bekanntes Beispiel findet sich in 1. Mose 13, als Lot und Abraham vor der Wahl standen, welchen Weg sie wählen würden. 1. Mose 13, angefangen Vers 1, werde bis Vers 18 lesen. 1. Mose 13, Vers 1. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Vers 2. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Städte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Vers 5. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinde und Zelte. Und das Land, Vers 6, konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Vers 7. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Land. Vers 8. Da sprach Abram zu Lot: Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Vers 11. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Vers 13. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Vers 14. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und sehe von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Und Vers 16, und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Vers 17, darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog, Vers 18, weiter mit seinem Zelt und kam, wohnte in Ein Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Also der Weg, den Lot wählte, Gott hatte es nicht gewählt für ihn, führte zu einer Stadt, die ihm verlockend erschien, weil er sah, was er sehen wollte, aber die Probleme darin nicht erkannte. Und wir lesen, was schließlich mit dieser Stadt geschah, aus der er und seine Familie fliehen mussten, um ihr Leben zu retten. Wenn wir uns auf unsere eigene Straße konzentrieren, können wir sehen, dass die Straße lang ist, mit vielen Kurven, die uns, wer weiß, wohin führen wird. Also das ist übersetzt aus dem Lied. Jetzt geht's los. The road is long, with many a winding turns, that leads us to who knows where. Hast du das gesungen? Ich wollte mal sehen, was die Übersetzerin machen wird. Also kommt Ihnen das bekannt vor, das Lied? Nee, okay. Von den Hollies? Oder ganz ähnlich wie das Lied, vielleicht das hier. The long and winding road that leads me to your door. Besser? Okay. Also das ist von den Beatles. Punkt ist, der Titel des Hollies-Songs zuerst handelt von dem Leben, das wir führen. Es hat Wendungen, Höhen und Tiefen und kann manchmal sehr lange erscheinen. Und wir begegnen auch gefährliche Dinge auf diesem Weg, wie Unebenheiten und Stolpersteinen zum Beispiel. Wir müssen ständig vorsichtig sein, darauf bedacht, dass wir nicht vom Weg abkommen. Aufpassen, was wir machen und Ausschau halten, was vor uns liegt, damit wir darauf vorbereitet sind. Es kann gelegentlich passieren, dass wir zu einer Straßensperre gelangen. Und ja, das geschieht sogar recht oft, dass wir auf besondere Umstände auf unserem Weg stoßen und stecken bleiben. Aber es mag sich nur um eine Verzögerung handeln. Und dann müssen wir einen alternativen Weg finden, wie eine Umleitung, die uns weiter in die richtige Richtung führt. Wir müssen vorsichtig sein, um nicht vom Weg abzukommen. Das bedeutet, wir müssen den Schildern folgen und dürfen nicht versuchen, die Sache selbst in unsere Hand zu nehmen. Zudem müssen wir vorsichtig sein, worauf wir unser Vertrauen setzen. Zum Beispiel, wenn wir mit einem GPS-Gerät eine Abkürzung finden, die uns, wenn wir nicht aufpassen, direkt in einen See führen könnte. Das ist nicht gut. Aber wir müssen unsere Fehler einsehen, da wir immer noch Menschen sind, dann aber wieder zurück auf den richtigen Weg gelangen und die Verbindung zurück auf die Hauptstraße finden, auf der wir reisen. Was halten Sie von dieser Analogie? Sind Sie noch auf dem richtigen Weg oder haben Sie sich beirrt? Was schwierig ist, ist die Straße der Welt zu vermeiden, die Straße auf unserer linken Seite, der Weg, den Lot wählte. Da diese von Zeit zu Zeit parallel zu unserer Straße verläuft und wir müssen sicherstellen, dass sie nicht oder da sie sich nicht kreuzen und sich uns eine leichte Auffahrt auf den falschen Weg bietet. Und es werden sich viele Möglichkeiten und Versuchungen entlang des Weges bieten. Zeichen, die wir ignorieren müssen, wenn wir unser endgültiges Ziel erreichen wollen. Vorsicht vor Kehrtwendungen, denn wir reisen auf eine Einbahnstraße. Wir müssen vermeiden, zurück in die Welt zu gehen, aus der wir herausgekommen sind. Erinnern Sie sich an Lots Frau. Jesaja 35, Vers 8 spricht über diese Straße in der Zukunft, die Straße, auf der wir uns gegenwärtig befinden. Jesaja 35, Vers 8. Und diese Straße wird eine Schnellstraße der Herrlichkeit sein. Eine Straße nach Jerusalem, zu Christus. Und die Zeit wird kommen, wenn jeder die Gelegenheit hat, auf diese Straße zu reisen. Also die Menge Bibel übersetzt diesen Vers wie folgt. Jesaja 35, Vers 8. Und es wird dort einen gebahnten Weg geben. Die heilige Straße wird man ihn nennen. Die gute Nachricht schreibt, eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Kein Unreiner wird auf ihr wandern. Nein, sie ist für sein Volk allein bestimmt. Wer auf der Straße wandert, selbst Einfältige werden auf ihr nicht irregehen. John Gill's Commentary on the Bible erklärt den Vers folgendermaßen: Christus ist eine Schnellstraße, die durch herrschaftliche Gnade über den Schlamm und den Schmutz der Sünde emporgehoben wird und darüber hinweg führt. Ein sichtbarer und offenkundiger Weg, deutlich beschrieben und offenbart im ewigen Evangelium. Es ist die Schnellstraße des Königs, die Schnellstraße des Königs aller Könige, die er im Auftrag gegeben und festgelegt hat. Sie ist all seinen Untertanen wohl bekannt, den Hohen und den Geringen, Reichen und Armen, Stärkeren oder Schwächeren im Glauben, die alle auf diesem Weg gehen. Er ist ein alter, ausgetretener Pfad, auf dem Heilige zu allen Zeiten seit Anbeginn der Welt gegangen sind. Es ist der gute alte Weg, der hervorragendere Weg, der hervorragendste Weg. Alle Hindernisse und Hürden sind beiseite geräumt, nicht belagert von der Sünde, dem Satan oder der Welt. Niemand wird angehalten oder belästigt und alle werden sicher ans Ende ihrer Reise kommen. Er wird der Weg der Heiligkeit genannt werden. Christus führt sein Volk auf Pfaden der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Verordnungen und der Anbetung. Dass kein Unreiner darauf wandern wird, bezieht sich auf jene, die gewählt haben, unrein zu sein, die den Weg Christi nicht gehen wollen. Aber es soll für andere geebnet sein, diejenigen, die gerecht leben wollen, die blind waren und jetzt sehen können, die taub waren und jetzt hören. Gill's Exposition schreibt hierzu: Die Wanderer obgleich Narren, werden sich nicht darin irren. Oder Reisende, wie es die Heiligen sind, sie sind Fremde, Pilger und Gäste hier. Sie haben hier keine Bleibe. Sie sind wie Wandersleute, die nur für eine Nacht bleiben. Bürger eines anderen Landes, eines besseren, ja eines himmlischen Landes und werden dieses zuletzt erreichen. Diese sind es, die in ihrem ursprünglichen Zustand noch Narren waren, bezogen auf geistliche Dinge, die nicht die Schafsinnigkeit des Verstandes hatten oder die angeborene Stärke, die manchmal Männern zu eigen ist. Und obwohl sie vielleicht nicht die klare und deutliche Erkenntnis der Wahrheit des Evangeliums haben mögen wie andere, zumindest manche von ihnen, sie werden doch nicht fehlgehen auf dem Weg der Erlösung. Und obwohl sie in manchen Dingen irren oder Fehler machen mögen, nicht aber in der Hauptsache, nicht grundlegend oder schlussendlich, der Weg der Erlösung durch Christus ist so rein, so deutlich, dass jeder, der ein geistliches Verständnis davon hat, nicht irren wird. Und aus diesem Grunde haben wir diese Straße gewählt. Und wir reisen immer noch darauf. Und wenn wir zielstrebig, fruchtbar und treu bleiben, dann werden wir schließlich unser Ziel erreichen. Lesen wir nochmal Matthäus 7, Vers 13 und 14. Oder ich werde das nochmal lesen. Zur letzten Stelle. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Wenn wir Frucht bringen und treu sein wollen, dann müssen wir Gott und seinen Geboten gehorchen, indem wir unser Vertrauen in seine Hände legen und den Glauben haben, dass er auch weiterhin an unserer Seite sein wird. Wenn wir dies tun, dann werden wir gesegnet werden. Sind Sie aus einem bestimmten Grund hier, um dieses wunderbare Laubhüttenfest am letzten großen Tag mit Gleichgesinnten zu feiern und sich vorzustellen, wie die Zukunft aussehen wird, wenn das Königreich hier auf dieser Erde errichtet sein wird? Gott hat Sie aus einem bestimmten Grund berufen und Sie sollten begeistert sein, dass er sie jetzt aus Milliarden von Menschen auf diesem Planeten ausgewählt hat, um ihnen als Erste die Chance zu geben, in sein Königreich zu gelangen.